Zuallererst ein paar Grüße von unseren evangelischen Geschwistern. Ich war heute Morgen schon auf der Kerb. Es war natürlich nichts los, außer Dreck weg. Aber sie standen da und haben sich vorbereitet für ihren Gottesdienst und so segnen wir uns gegenseitig. Ja, gut, gut, gut bist du, Gott. Es singt sich schön, wenn man hier sitzt, ist alles warm und trocken. Und wir sind halbwegs gesund und fühlen uns wohl und genießen die Gemeinschaft und freuen uns über die Gegenwart Gottes. Aber das geht nicht immer so. Und die allermeisten haben das sicher in ihrem Leben auch schon so erfahren, dass das eben nicht immer so geht. Und darum heute Morgen eine Predigt zu einem Thema, was keinen Spaß macht. Hiob 23. Da antwortete Hiob und sprach, auch heute ist meine Klage Widerspruch. Die Last seiner Hand lässt mich stöhnen. Ich unterbreche noch mal ganz kurz. Achtet mal so ein bisschen drauf. Das Ganze ist eigentlich ein Gedicht, weil ihr kennt das vielleicht von den Psalmen. Jede Aussage kommt im Prinzip zweimal hintereinander. Und das ist die alte Gedichtsform, die auch in den Psalmen so verwendet wird. Wüsste ich doch, wie ich ihn finden zu seiner Stätte gelangen könnte. Ich wollte den Rechtsfall vor ihm darlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. Ich möchte wissen, was er mir erwidert und erfahren, was er mir zu sagen hat. Würde er mit mir streiten in der Fülle seiner Macht? Wollte er doch nur auf mich achten. Ein Aufrechter würde dort mit ihm streiten und für immer hätte ich mein Recht gesichert. Seht, gehe ich nach Osten, so ist er nicht da. Und nach Westen, so erkenne ich ihn nicht. Wirkt er im Norden, so erblicke ich ihn nicht. Und verbirgt er sich im Süden, so sehe ich ihn nicht. Er aber kennt meinen Weg. Wenn er mich prüfte, wäre ich wie Gold. Mein Fuß ist auf seiner Spur geblieben. Seinen Weg hielt ich ein und wich nicht ab. Ich ließ nicht ab vom Gebot seiner Lippen. Die Worte seines Mundes bewahrte ich in meiner Brust. Er aber hat es beschlossen, und wer könnte ihn umstimmen? Und was er wollte, hat er getan. Er wird vollenden, was mir bestimmt ist. Und er hält noch mehr davon bereit. Darum erschrecke ich vor ihm. Denke ich daran, macht er mir Angst. Ich denke, die meisten von uns werden diese Hiobsgeschichten kennen. Dieser gottesfürchtige Mann des Alten Testaments, der nach und nach alles, was er hatte an Besitz, Familie und letztlich auch seine Gesundheit verloren hat und der jetzt buchstäblich im Dreck sitzt. Ich finde es sehr bemerkenswert. Er hatte Freunde, er hatte echte Freunde, die haben 7 Tage bei ihm gesessen und kein Wort gesagt. Ich weiß nicht, ob wir das fertig brächten. Frauen. Wir haben keine Vorurteile. Nein, seine Freunde halten wirklich mit ihm aus, um ihn zu trösten. Wirklich 7 Tage lang. Und das ist gewaltig. Und dann fangen sie aber an, mit ihm zu reden. Sie tun das, weil sie ihn trösten möchten. Sie tun das, um ihm zu helfen. Und dabei fragen sie dann, bist du nicht selbst auch schuld an deinem Unheil? Hast du nicht gegen Gott gesündigt? Und das ist ein klassischer Gedanke, der kommt immer wieder auch im Alten, im Neuen Testament. Unglück oder Unheil ist Folge der Sünde, eine ganz normale Denke damals. Und auch heute gibt es das noch ganz häufig. Ein typisch amerikanisches Denken übrigens. Wem es gut geht, den belohnt Gott. Wer treu ist, den belohnt Gott und der wird reich. Ich fasse nochmal dieses Kapitel 23 ganz kurz zusammen. Hiob sagt da, ich will mich vor Gott rechtfertigen, aber er lässt sich nicht finden. Ich habe nichts Böses getan. Ich habe nichts getan, was seine Strafen rechtfertigt. Und dann, Gott macht ja sowieso, was er will. Und das jagt mir Angst ein, steht ganz am Schluss. Würde ich mich trauen, so über Gott zu reden? Ganz sicher nicht. Ihr Lieben, ich möchte diesen Text heute aus zweierlei Perspektiven betrachten. Der des Hiob und der vielleicht von uns heute Morgen hier, zumindest von mir. Erster Gedanke, Hiob ist auf der Suche nach seinem Richter. Ein Mensch sucht seinen Richter. Ein Mensch, Hiob, will Recht bekommen. Und wenn ich so über Richter nachdenke, da fällt mir zuerst ein, dann kommt dann der Hammer und dann kommt das Urteil. Aber eigentlich ist das ja nicht ganz richtig. Richter sprechen zunächst Recht. Sie sind eigentlich nicht primär dazu da, Menschen zu verurteilen. Sie sind dazu da, Menschen nach Maßgaben des Gesetzes zu beurteilen. Und verurteilt werden diese Menschen dann, wenn sie gegen das Gesetz verstoßen haben. Wenn sie dies nicht taten, werden sie freigesprochen und rehabilitiert. Und das ist auch das, was Hiob hier möchte. Menschen suchen von sich aus manchmal Richter, um ihre Unschuld feststellen zu lassen und verbürgen zu lassen, dass sie nicht schuldig sind. Und nicht nur sie selbst sollen das dann hören, sondern die ganze Öffentlichkeit. Jeder soll es hören, er ist unschuldig, er ist freigesprochen. Menschen suchen ihren Richter, wenn sie sich zu Unrecht verfolgt fühlen. Und das tut der Hiob auch. Er ist unschuldig, so wenigstens sieht er sich. Und trotzdem wird er verfolgt. Und nicht von bösen Richtern, wie das ja auch manchmal so vorkommt, selbst im Neuen Testament gibt es so einen, der so handelt. Nein, er fühlt sich auch nicht von ehrgeizigen Staatsanwälten oder der Presse verfolgt, was es ja auch heute immer wieder gibt. Hiob wird nicht von Menschen verfolgt, sondern er fühlt sich von Gott verfolgt. Und was er erdulden musste, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Zu ihm kann man nicht einfach sagen, du hast halt Pech gehabt. Es wird schon wieder werden. Andere trifft's noch schlimmer. Es sind diese sprichwörtlichen Hiobsbotschaften, die er bekommen hat. Alle seine Knechte wurden von den Feinden erschlagen. All sein Vieh kam um. All seine Kinder sind einem Unwetter zum Opfer gefallen. Hiob aber blieb ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, so steht's im Text. Er sprach, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, gelobt sei der Name des Herrn. So, stellt euch hin, macht das so nach so einem Leben, dann seid ihr stark. Nach alledem wurde er dann aber auch noch grausam krank und wirklich eklig. Also Geschwüre bedeckten ihn von der Sohle bis zum Scheitel. Was immer das auch war, ich weiß es nicht, aber extrem unangenehm, schmerzhaft, sicher auch schlafraubend. Da sprach seine Frau zu ihm, willst du jetzt auch noch schuldlos bleiben? Mach's doch ganz einfach, lästere Gott und stirb. Also dann wirst du jedenfalls zu Recht bestraft. Hiob 2, Vers 9. Hiob aber lästerte Gott immer noch nicht. Was Hiob nicht weiß, ist, dass er Gegenstand einer Wette im Himmel geworden ist. Eine Wette, die Satan Gott aufgenötigt hat. Wird Hiob auch dann noch zu Gott halten, wenn ihm unermessliches Leid widerfährt? Gott sagt, ja. Nein, sagt Satan. Top, die Wette gilt, so könnten wir es uns fast vorstellen. Sie gilt auf Hiobs Kosten. Und es kostet ihn wirklich alles, seinen ganzen Besitz, seine Frau, seine Kinder, zuletzt auch seine Gesundheit. Also Hiob sucht seinen Richter und findet ihn nicht. Gott lässt sich nicht finden, Gott schweigt. Der zweite Gedanke. Hiob fühlt sich von Gott betrogen. Hiob sieht sich von Gott betrogen, weil er sich nicht schuldig fühlt an seinem Elend. Natürlich fühlt sich Hiob so von Gott betrogen. Er kennt ja die Hintergründe nicht. Er weiß nicht, dass er eigentlich nur ein Opfer in einem ziemlich zynischen Experiment ist. Hier jedenfalls kommt es mir so vor. Seinen Teil des Bundes mit Gott, der Abmachung, die er mit Gott gemacht hat, hat er gehalten. Er hat immer an Gott festgehalten und seine Gebote befolgt. So sieht er es. Gott aber ist vertragsbrüchig geworden. Hiob war ein Gerechter, Gott aber ist ungerecht. Gott hat seinen Teil der Abmachung nicht erfüllt und den Segen von ihm genommen. Glück steht ihm zu für seine Treue, für seinen Glauben, für seinen Gott wohlgefälligen Anstand. Darauf beharrt Hiob. Und das tut er ja nicht einfach so, sondern das würden wir heute auch an vielen, vielen Stellen in der Bibel so finden. Und diese Hiobsgeschichte, die ich selbst auch nicht bis ins Tiefste verstehe, warum geht Gott denn solch eine blödsinnige Wette ein, aus meiner Sicht? Ja? Die lässt den Gedanken zu, Gott hintergeht mich. Gott betrügt mich. Von wegen, gut, gut, gut bist du Gott. Hiob hat das in dem Moment sicher so nicht empfunden. Und darin liegt eigentlich auch die Besonderheit dieser Geschichte für mich. Das Ganze grenzt ja irgendwo an Blasphemie, oder es ist sogar welche. Dieser Text, den ich vorhin vorgelesen habe, diese Klage über Gott, trauen wir uns, diesen Gedanken wirklich zu denken? Und nie haben die frühen Priester, nie haben die Theologen, nie hat die Kirche wirklich zugelassen, diesen Gedanken zu denken. Er vergiftet ja alles Vertrauen zu Gott. Er vergällt einem wirklich buchstäblich den Glauben. Nie wird die Beziehung zwischen Mensch und Gott von Gott aus vergiftet. Immer ist es der Mensch, der das tut. Immer ist der Mensch der Sünder. Immer ist Gott heilig. Immer ist Gott gerecht und der Mensch ungerecht. Aber hier scheint es genau umgekehrt zu sein. Hiob ist gerecht und sein Gott ist ungerecht. Und das ist eigentlich das Skandalöse an dieser Geschichte. Und es ist nicht immer einfach, sich darauf einzulassen. Es ist auch für mich ein bisschen schwer, sich diese Gedanken mal zuzulassen. Damals wie heute. Dieser Verdacht, Gott könnte ein böses Spiel mit mir spielen. Und es gibt Menschen, die diesen Verdacht hegen. Ich weiß wirklich von einigen, sind nur wenige, aber, und sie haben Grund dazu. Die haben Grund aus ihrer Sicht. Großes Leid haben sie erlebt in ihrem Leben. Und sie fragen sich, ob Gott mit ihnen ein böses Spiel spielt, ob Gott ein Zyniker ist, ein Sarkast, ein Sadist am Ende gar. Und man muss sie schon ernst nehmen. Und ich habe keine Antwort in vielen Fällen auf ihre Fragen, die sie haben, und kann ihre Klage nicht erwidern. Und so bietet diese Hiobsgeschichte hier eine, ich möchte es mal nennen, eine Theologie des Äußersten. Es ist ganz radikal, es ist ganz extrem. Es ist eigentlich eine Ideologie, die der Normalkatechismus, würden wir jetzt vielleicht sagen, verboten hat. Denn sie vergiftet doch den Glauben. Und Hiob ist auch nicht der Einzige, der an solche Grenzen kommt. Er ist sicherlich der Extremste. Aber wenn ich darüber nachdenke, was mit Abraham und der Opferung seines Sohnes Isaak ist, da komme ich auch an meine Grenzen. Und wenn ich darüber nachdenke, was Gott mit Jesus gemacht hat, ich kann es verstehen, warum. Aber musste das so sein? Auch da komme ich wirklich an meine Grenzen manchmal. Was sagt uns das alles über den Gott der Liebe? Es ist eine Theologie des Äußersten, in der der Glaube in Grenzerfahrungen erprobt wird. Das Risiko ist riesig, dass er dabei ganz drauf geht. Hiob hätte auch dem Rat seiner Frau folgen und Gott lästern können, so nach dem Motto, dann ist es endlich vorbei. Dieses ganze Leiden, dieses Gefühl der Hilflosigkeit, diese Ohnmacht. Wenn aber der Glaube sich auch in solchen Situationen bewähren soll, dann wahrscheinlich um den Preis, dass der Verstand auf der Strecke bleibt, weil ich nicht mehr verstehe, warum Gott so handelt. Die Logik, die Vernunft, die versagt hier ihren Dienst. Aber es gibt eben Lebenserfahrungen, die scheren sich einen feuchten Dreck um unsere Logik und um ihren Dienst. Und dann muss Gott immer noch herhalten und Hoffnung machen auf einen Frieden, der höher ist als all unsere Vernunft, wie wir das oft in einem Segen so leicht sagen. Ein Gott, der höher ist als all unsere Vernunft. Sind wir bereit, unsere Vernunft unter Gott zu stellen? Aber wer soll denn sonst herhalten in solchen Krisen? Wer außer Gott? Und deshalb sage ich steil, auch in extremen Lebenserfahrungen brauche ich Gott. Auch und gerade dann, wenn mein Verstand auf der Strecke bleibt, wenn ich ihn nicht mehr verstehe. Wenn mir nichts mehr bleibt als der Glaube. Wenn ich nichts anderes mehr kann, als mich an Christus klammern. Und ganz zum Schluss zeige ich euch ein Bild, was das vielleicht ganz deutlich macht. Und dann kann und soll eben diese Hiobsgeschichte helfen, Frieden mit Gott zu finden. Der dritte Gedanke. Hiob verklagt Gott. Alles wurde Hiob genommen, eins aber lässt er sich nicht nehmen, nämlich Worte. Erst schweigt er, wie seine Freunde, und dann klagt er. Und er klagt, wie noch keiner vor ihm geklagt hat. Und je mehr er klagt, desto mehr klagt er auch an. Aber wen könnte er auch anders anklagen als den, der alles gibt und der alles nimmt und dessen Namen Hiob immer noch lobt. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und das ist, liebe Gemeinde, für mich das Erstaunlichste an diesem Hiob. Er klagt den an, von dem er sagt, gelobt sei sein Name, und er vertraut sich weiter dem an, den er anklagt. Er sucht in demselben, den er anklagt, seinen ehrenwerten Richter. Das ist für unser Rechtsdenken eigentlich undenkbar. Ein Angeklagter kann nicht gleichzeitig Richter sein. Er wäre dazu viel zu befangen. Hiob aber traut Gott diese Unbefangenheit zu, auch wenn er von ihm verklagt wird. Und hier wird für mich auf einmal klar, wieder hat Gott den Sieg über den Teufel errungen. Hiob beweist bei aller Anklage einen gewaltigen Glauben an seinen Gott. Und darum der vierte Gedanke. Hiob hält an Gott fest. Wir wissen vielleicht, sonst sage ich es euch, am Ende geht die Sache gut aus. Ob sie wirklich gut ausgeht, nach meinem Empfinden, ist eine ganz andere Sache. Aber für Hiob geht sie gut aus. Gott gewinnt seine Wette, das sagte ich schon, und Hiob hat seine Prüfung bestanden. Er hat zwar mächtig geklagt, er hat Gott herausgefordert, er hat ihn der Ungerechtigkeit bezichtigt und ihn verklagt, aber er hat doch nie von Gott abgelassen. Und das ist genau dieses Paradoxe, wozu der Glauben im Äußersten fähig ist und nicht nur er, und nur er, nicht der Verstand, nicht der Intellekt, dass du in der Lage bist, denselben, den du anklagst, auch als Richter anzurufen. Hiob und sein Gott kommen nicht voneinander los. Ein echtes Beziehungsdrama, könnte man sagen. Das aber in einer großen Chance endet und sich in Kraft verwandelt und bewährt. Hätte Hiob Gott links liegen gelassen, ihn aufgegeben, die Scheidung eingereicht, dann hätte Satan die Wette gewonnen. Hiob aber hielt an Gott fest, wie auch immer, auch gegen seinen Verstand. Und was ist das für ein tief verwurzelter Glaube? Und ich bin ganz überzeugt davon, dieser Glaube ist durch all das, was Hiob erlebt hat, auch noch tiefer geworden. Hiob sucht seinen Richter, aber er wird ihn nicht finden. Er wird nicht zu seinem Recht kommen und dennoch seinen Frieden wird er am Ende haben. Und so muss ich ganz ehrlich sagen, ich bewundere diesen Hiob. Der fünfte Gedanke, endlich redet Gott. Endlich redet Gott. Bevor Hiob rehabilitiert wird und alles, was ihm genommen wurde, wieder, bevor er alles, was ihm genommen wurde, wieder erhält, bevor alles wieder gut ist, wird auch sein eigentlicher Wunsch aus unserem Text hier erfüllt, dass Gott endlich redet. Er hat ihn gefunden. Nicht im Norden, nicht im Süden, nicht im Westen, nicht im Osten. Ihr erinnert euch an diesen Text, hat er ihn ja gesucht und jetzt findet er ihn. Gott redet aber eben nicht als Richter. Gott spricht kein Urteil über Hiob, er sagt auch nicht wirklich, du bist unschuldig, sagt er auch nicht. Gott spricht Hiob nicht frei. Auch belehrt er ihn nicht. Wie kannst du nur mit mir hadern? Wie kannst du nur? Und solche Sachen. Weder als Richter noch als Lehrer erscheint Gott am Ende ganz anders. Er erscheint als Schöpfer. Wo warst du, als ich die Erde gegründet habe? Rede, wenn du es weißt. Wer hat ihre Masse bestimmt? Weißt du es? Physiker können das vielleicht heute. Hiob konnte es sicher nicht. Und wer hat die Messschnur über sie gespannt? Und wo sind ihre Pfeiler eingesenkt? Und wer hat ihren Eckstein gelegt? Und als alle Morgensterne jauchzten und alle Götter jubelten? Und wer hat das Meer mit Toren verschlossen, als es hervorbrach aus dem Mutterschoß? Und das geht noch lange so weiter. Da kommen auch diese schönen Tiere vor, von denen auch heute keiner mehr weiß, was es ist, diese Meeresungeheuer. Gott redet, ohne zu antworten, ohne etwas zu erklären, ohne etwas zu rechtfertigen. Gott verteidigt nicht seine Wette mit Satan, auch nicht sein langes Schweigen. Er überschüttet Hiob stattdessen mit tausend und einer Frage zur Schöpfung. Fragen, die Hiob nie und nimmer wird beantworten können. Zugegeben, das ist intellektuell unbefriedigend. Ich hätte schon gerne eine Antwort gehabt und auch Hiob ganz sicher. Ich hätte gern eine logische Lösung. Aber für Hiob reicht das. Hiob ist zufrieden. Gott hat endlich geredet, wie auch immer. Sein Intellekt kann nicht zufrieden sein, aber seine Seele ist es offenbar. Die Fragen bleiben offen, aber die Seele hat endlich wieder Ruhe. Ihr Lieben, ich bin hier aus meiner Sicht auf einmal wieder bei der Aussage Jesu auf die Frage der Schriftgelehrten nach dem größten Gebot. Letzte Woche, Sonntag, erinnert euch vielleicht. Jesus sagt, unser Gott ist der einzige Herr. Der einzige Herr. Und an dieser Stelle ist Hiob, glaube ich, jetzt auch. Herr über Hiob und sein Leben. Und Herr bedeutet, er ist der Herr und ich der Knecht. Ich habe keinen Anspruch auf Gott, aber Gott hat jeden Anspruch auf mich. Ich denke, das wird kaum irgendwo deutlicher in der Bibel als bei Hiob und dann später bei Jesus. Gott redet mit Hiob. Zwei Momente sind es, die Hiob daran beruhigen, dass Gott überhaupt redet und dass Gott selbst redet. Ihr kennt das vielleicht aus Beziehungskrisen. Nein, ihr habt ja nicht. Aber oft ist es heilsamer, dass überhaupt geredet wird. Weniger das, was geredet wird. Hiob hatte Angst. Nicht vor Gott, dem Richter, hatte er Angst. Martin Luther hatte die. Wie finde ich einen gnädigen Gott? Erinnert euch. Sondern vor Gottes Schweigen hatte er Angst. Gott suchte nicht den gnädigen Gott. Hiob suchte nicht den gnädigen Gott wie Luther. Hiob suchte den redenden Gott. Und es gibt Situationen, da ist Schweigen die Hölle. Und Hiob ist zweitens dadurch befriedigt, dass Gott selbst zu ihm gesprochen hat. Er gibt am Ende zu, Gott bislang nur vom Hörensagen gekannt zu haben, so wie wir alle vielleicht oder vielleicht auch nicht. Hiob hatte in der Extremsituation eine unmittelbare Gotteserfahrung gemacht. Er hat Gott unmittelbar zu sich reden gehört. Er sagt am Ende gar, er habe Gott gesehen. Und dem lebendigen Gott zu begegnen, das ist etwas Wunderbares. Mancher hat es vielleicht schon erlebt von euch. Ich weiß von einem Zeugnis, das hier vorne mal gesagt wurde, dass jemand kam und sagte, ich habe Gott erlebt. Und es gibt dieses schöne Buch von Klaus-Dieter John, das heißt genauso. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum gebe ich auf und tröste mich im Staub und in der Asche. Was am Ende mehr zählt als alles Verstehen und Recht bekommen, ist die Erfahrung, du bist Gott. Du bist mein Gott, du bist mein Herr, der Trost im Leben und im Sterben. Zweiter Teil der Predigt. Wie begegnest du Gott? Wie tue ich das? Lieber Bruder, liebe Schwester in Christus. Und das sage ich jetzt ganz bewusst so. Ich wechsle einfach jetzt diese Perspektive aus der Sicht des Hiob und versuche es mal mehr aus unserer persönlichen Sicht zu sehen. Du glaubst an Gott. Das bedeutet, du denkst nicht nur über Gott an sich nach, sondern du denkst vor allem darüber nach, wie du vor Gott dastehst und wie er dir begegnet. Und du redest nicht nur über Gott, sondern du redest vor allem mit Gott. Und wenn du schon viele Jahre lang glaubst, dann hast du wahrscheinlich die Erfahrung gemacht, deine Haltung zu Gott und dein Reden mit Gott, die sind auch nicht immer gleich. Sie sind vielmehr Schwankungen unterworfen. Darum ist es gut, wenn du dir hin und wieder Rechenschaft gibst über die Frage, mit welcher Haltung trete ich denn vor Gott und wie begegnet Gott mir? Ja, mit welcher Haltung treten wir vor Gott? Wenn dir die Bibel vertraut ist, sowie auch unsere Art, Gottesdienste zu feiern, dann weißt du, nur eine demütige Haltung ist angemessen. Wir haben es auch vorhin im Text gehört. Der aktuelle Wochenspruch bringt es auf den Punkt. Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und in vielen Liedern und Gebeten outen wir uns als Sünder. Zwar schlagen wir dann nicht so wie der Zöllner reumütig an unsere Brust, so wie wir es vorhin im Text auch gehört haben, aber immerhin senken wir den Kopf und falten die Hände. Es kommt übrigens, habe ich gehört, daher, dass in der alten Zeit, in der Vergangenheit, Krieger, die besiegt worden waren, so ihre Unterlegenheit kundgetan haben. Sie ließen sich dann so fesseln, daher soll das angeblich kommen. Kurz, wir begegnen Gott gerne als leidender Sünder. Und unsere Haltung zeigt, dass wir unter unseren Verfehlungen bzw. Versäumnissen leiden und sie bereuen. Die Frage ist nur, wenn das wirklich so ist in unseren Gedanken und unserer Ideenwelt, dann ist das ja okay. Aber ist es wirklich deine innere Haltung? Es mag Zeiten geben, wo du das innerlich ganz anders empfindest. Und wenn du dann betest, ich armer, elender, sündiger Mensch, kommst du dir möglicherweise wie ein Schauspieler vor oder wie ein Heuchler, würde es die Bibel nennen. Vielleicht bist du ja eigentlich rundherum zufrieden mit deinem Leben und würdest das am liebsten auch so vor Gott zum Ausdruck bringen. Du gibst dir Mühe, als Christ zu leben und findest, eigentlich gelingt es mir eigentlich gut. Du weißt genau, die Menschen, die sich nicht nach Gottes Gebote richten, die handeln sich damit einen ganzen Haufen Probleme ein. Die habe ich nicht. Lehrt die Bibel nicht an vielen Stellen dieses, ich tue etwas und deshalb ergeht es mir so? Dieses Tun-Ergehen, diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang, den Gottesfürchtigen geht es gut, den Gottlosen aber schlecht. Das ganze Psalmen wimmeln so von diesen Sätzen. Das Einzige, was dich in dieser Haltung irritieren mag, auch das haben wir heute Morgen schon gehört, ist dies. Ganz leicht rückt man damit in die Nähe dieser Pharisäer, diese, von dem das Neue Testament spricht. Er hat den Kopf nicht gesenkt und nicht reumütig an seine Brust geschlagen, sondern er hat den Blick sowie auch die Hände gegen den Himmel erhoben und Gott fröhlich für seine Frömmigkeit gedankt. Kurz, du begegnest dann vielleicht Gott als zufriedener Gerechter, hast aber zugleich das ungute Gefühl, vielleicht bin ich ja nur ein selbstzufriedener, selbstgerechter. Aber hier formuliere ich ja sicher Gedanken, die niemanden von euch überhaupt wirklich betreffen. Der Eliphas, das war so einer. So kann man das jedenfalls verstehen. Eliphas ist dieser Freund von Hiob, der kurz bevor dieser Text, den ich euch vorgelesen habe, von Hiob geantwortet wird, ist das die Antwort auf die Rede des Eliphas. Zusammen mit zwei weiteren Freunden besucht er den schwer leidenden Hiob und setzt sich zu ihm auf den Fußboden. Und natürlich bildet sich Eliphas ein, wie sich das gehört, dass Hiob sich seine Leiden mit irgendwelchen schlimmen Sünden selbst eingebrockt hat. Muss doch so sein. Er hielt Hiob unter anderem vor, ist deine Bosheit nicht so zu groß und sind deine Missetaten nicht ohne Ende? Ist irgendwie komisch, ne? Von Hiob wird ganz anders geredet in der Bibel, aber der Eliphas traut sich das so zu sagen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, sagt die Bibel. Und vom biblischen Tun-Ergehen-Zusammenhang her war das hier vollkommen logisch gedacht. Allerdings halfen diese Worte dem verzweifelten Hiob kein bisschen weiter. Sie stellten eher eine zusätzliche Belastung dar. Ich habe das bei meiner Mutter mal so erlebt, ganz früher, viele, viele Jahre her. Sie hatte so eine Zeit, wo sie nicht schlafen konnte oder nur schlecht schlafen konnte. Und da kam dann ein lieber Bruder und sagte, hast du nicht Sünde in deinem Leben und ist das nicht Ursache für deine Schlaflosigkeit? Das mag schon so sein. Aber es ist die falsche Methode. Das ist, die Aussage selber kann sogar theoretisch richtig sein. Nur wie sie gemacht wurde, ist absolut nicht hilflos, sondern eher belastend. Ihr kennt das vielleicht aber auch. Und dieses 23. Kapitel des Hiob-Buches enthält Hiobs Antwort an Eliphas. Eigentlich ist es gar nicht eine Antwort, sondern ein Zwischending aus Antwort, Gebet, Selbstgespräch und Klagelied. Und das Gute, wie gesagt, daran ist, Hiob ist nicht fertig mit Gott. Er wendet ihm nicht den Rücken zu und erklärt ihn auch nicht zur Märchenfigur. Er will einfach nur wissen, warum Hiob von Gott so viel Unheil erfahren muss. Vielleicht haben viele von uns, die tiefen Krisen im eigenen Leben erlebt haben, diese Frage auch noch parat. Und ihr kennt sie sicher alle, warum ich, warum gerade ich? Ich bin doch nicht schlechter als andere. Wir würden uns nie getrauen zu sagen, ich bin gerecht. Aber wir würden vielleicht sagen, ich bin doch nicht schlechter als andere und wieso trifft es mich und nicht andere? Und so mag es Zeiten geben, in denen du dich wie Hiob fühlst. Du sitzt gewissermaßen auch auf dem Fußboden. Du bist am Boden zerstört und lässt den Kopf hängen. Das kann zum Beispiel sein, wenn du einen lieben Menschen verloren hast, wenn du unheilbar erkrankst. Oder es kann auch sein, wenn manche Leute sind so empfindlich, wenn dir das unsäglich große Leid vieler Menschen bewusst wird. Die täglichen Neuigkeiten sind ja manchmal eine einzige Hiobsklage in unserer krisengeschüttelten Welt. Ja, es mag Zeiten geben, in denen ich mich wie Hiob fühle und mit einer entsprechenden Haltung eben vor Gott trete. Und Hiobs Beispiel zeigt, das darf ich auch. Das darf ich auch. Ich darf wie Hiob vor Gott treten, ihm mein Leid klagen, mich sogar aufbäumen und ihm zu ihm schreien, warum lässt du mich so leiden? Ausgerechnet mich, der ich mich doch immer bemüht habe, fromm zu leben. Und ganz ehrlich, so mit Gott zu reden, ist besser, als so zufrieden zu tun, als zu heucheln. Du brauchst nicht so tun, als seist du ein leidender Sünder wie der Zöllner im Gleichnis. Oder ein zufriedener Gerechter wie der Pharisäer. Ehrlich mit Gott zu reden, ist tausendmal besser, als überhaupt nicht mit Gott zu reden. Denn der Schöpfer erwartet von seinen Menschengeschöpfen, dass sie mit ihm sprechen. Und es kann vorkommen, dass er dich mit irgendwelchen Leiden aus einem gleichförmigen Leben aufrüttelt. Und dann kann es sein, dass er erwartet, dass du ihm Rückmeldung gibst, dass du ihm antwortest. Daher kommt übrigens das Wort Verantwortung. Wir sind Gott Antwort schuldig. Ja, es mag sein, dass du mit wechselnder Haltung Gott gegenübertrittst, mal als leidender Sünder wie der Zöllner, mal als zufriedener Gerechter wie der Pharisäer, mal als leidender Gerechter wie der Hiob. Wir sind einfach so, wir Menschen. Jedenfalls beobachte ich das an mir. Gott dagegen ist beständig und ewig. Und deswegen wenden wir uns jetzt nochmal der zweiten und letzten Frage zu. Wie begegnet Gott uns denn? Was hält er dir von dir, wenn du dich mal so und mal so vor ihm zeigst? Wie reagiert er darauf? Wie lautet sein Urteilsspruch? Hiob wusste nicht, was Gott von ihm hielt. Und auch darunter litt er. Gott erschien ihm stumm, dunkel, verborgen. Das Klagelied im 23. Kapitel, was ich vorhin gelesen habe, zeigt keinen Ausweg. Der zeigt sich erst am Ende des Buches. Da bricht Gott endlich sein Schweigen, begegnet Hiob und macht ihm klar, wie begrenzt der Mensch in seinem Denken und Handeln ist. Und Hiob merkt, dass er trotz seines untadeligen Lebenswandels und trotz seiner Frömmigkeit, und jetzt sage ich was Hartes, dennoch ein Sünder ist. Auch wenn wir nicht konkret wissen, um welche Sünde es bei ihm geht, aber er ist ein Mensch. Und daraufhin bekennt Hiob sich schuldig vor Gott, erfährt Gottes Vergebung und bekommt danach die ganze Fülle von Gottes Gnade neu geschenkt. Er wird gesund und auch seine anderen Leiden finden ein Ende. Versteht mich nicht falsch. Ich will nicht sagen, dass Freund Eliphas recht hatte mit der Anklage. Alles selber schuld. Ich will nur sagen, Eliphas, Hiob, du und ich, wir sind Menschen. Und wir denken und fühlen wie Menschen. Aber Gott ist Gott, unendlich heilig, unendlich weise, unendlich gerecht. Und vor ihm kann kein Mensch als gerecht bestehen, auch nicht einer, sagt die Bibel. Und bei allem vorbildlichen Lebenswandel Hiobs, ich beneide ihn wirklich darum, kann er auch niemals ohne Sünde gewesen sein. Und Sünde ist das, was uns von Gott trennt. Und wenn ihr jetzt unzufrieden seid mit meinem Versuch der Erklärung dieses Hiob-Gott-Verhältnisses, im Grunde genommen bin ich es auch. Es gibt keine wirkliche logische Lösung. Aber lasst es einfach mal so stehen. Das Buch Hiob kann auch prophetisch verstanden werden, und zwar prophetisch auf Christus hin. Nicht Hiob, sondern Jesus Christus ist der eine, der wie ein Gerechter lebte und wie ein Sünder litt. Er tat es, damit Sünder gerecht und selig werden. Sünder wie Eliphas, Hiob, du und ich. Es mag sein, dass du nur wenig von deiner Sünde merkst, als zufriedener Scheingerechter wie der Pharisäer, oder es sei als leidender Scheingerechter wie Hiob. Eigentlich unterscheiden die sich in gar nichts aus der Sicht Gottes, wenn er die Menschen betrachtet. Aber vor Gottes Thron zählt gar nicht, wie gut du gerade drauf bist und was du von dir selbst hältst, sondern vor Gottes Thron zählt allein, ob du Gottes Anforderungen gerecht wirst, ob du seine Liebe, die er dir gegenüber hat, wirklich beantwortest. Und wenn du es schon nicht in deinem Herzen und Gewissen spürst, dann glaub es doch wenigstens dem göttlichen Urteil. Vor Gott ist kein Lebendiger gerecht, Psalm 143. Aber jeder Lebendige kann gerecht werden vor ihm. Denn Weil der eine Gerechte, Jesus Christus, wie ein Sünder gelitten hat, werden alle Sünder, die an Jesus glauben, gerecht gesprochen. Das hat Martin Luther diesen fröhlichen Wechsel genannt. Das ist ein wunderhübsches Wort, finde ich. Der Gerechte leidet und stirbt wie ein Sünder, und so empfängt der Sünder den Lohn eines Gerechten. So stiftet Gott selbst Frieden zwischen sich und dir. Und so macht Gott aus dem leidenden Sünder einen zufriedenen Gerechten. Aber keinen selbstzufriedenen, selbstgerechten, sondern einen in Gott zufriedenen Gerechtfertigten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und in seiner Gnade sagt er dir zu, du bist mein geliebtes Kind. Das ist es, was ich von dir halte. Das ist es auch, was Gott von Hiob gehalten hat. Trotz alledem, was Hiob passiert ist. Und so begegne ich dir. Du bist in meinen Augen ein Heiliger, gerecht gemacht durch deinen Glauben. Können wir das Bild, was ich euch gegeben habe, mal eben sehen? Das kann man schlecht erkennen. Das hängt bei mir zu Hause an der Wand. Und ganz, ganz oft habe ich schon davor gesessen und mir angeschaut. Das ist die Situation, in der ich bin. Ein gerecht gemachter durch den, der mich gerecht gemacht hat und an den ich mich klammern darf. Christus am Kreuz hat meine Sünde getragen und ich hänge an ihm. Das ist meine Situation. Wir können es ruhig stehen lassen.